ARD Sounds.
Come on!
Jetzt! Oh. Ja.
War aktiv dabei, es war ein absolut euphorisches Gefühl. Alle haben gejubelt, als er endlich reingegangen ist. Also dieses Erlebnis werde ich nicht mehr vergessen.
Ja, was für ein Gänsehautmoment. Die Rede ist natürlich von unserem verirrten und gestrandeten Buckelwal. Gestern Nachmittag, ich hatte Glück, ich war gerade in unserem Livestream mit dabei, da ist er tatsächlich in sein schwimmendes Wassertaxi geschwommen. Und nun ist er auf direktem Weg in die Nordsee und wir drücken ihm natürlich alle hier ganz fest die Daumen. Und heute lassen wir die vergangenen Wochen mit ihm nochmal Revue passieren. Hier bei MV im Fokus, darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Mirja Freie und ihr hört uns zum Beispiel in der App von ARD Sounds. Ein kleiner Hinweis für euch Hörende. Das hier ist eine ganz normale MV im Fokus-Folge, heute eben zum Thema gestrandeter Wal. Solltet ihr euch für die Folgen zum Podcast Im Fall Fabian interessieren, dann guckt einfach in unserem Folgenfeed. Da sind die neuesten Episoden drin. Der nächste Prozesstag ist am Donnerstag, also morgen. Und dann bekommt ihr natürlich im Anschluss auch das Update hier bei uns. Jetzt aber zu dem anderen großen Thema, das uns seit Wochen nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern bewegt hat, sondern in ganz Deutschland, nämlich unser gestrandeter Wal vor Pöhl. Unser 12 Tonnen Sorgenkind, möchte ich sagen. Ich selbst habe das ja alles auch medial verfolgt, natürlich. Aber unsere beiden Reporter, Franziska Hähnlein und Mike Oliver Voigt aus dem Mecklenburg-Studio Schwerin, ihr wart sehr oft vor Ort und beide, ihr seid mir heute beide zugeschaltet. Also hallo erstmal, ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Ihr müsst jetzt erstmal berichten. Ich glaube, Franzi, du hast es im Vorgespräch schon anklingen lassen. Du hattest eine sehr kurze Nacht.
Das stimmt, ja, weil ich gestern quasi das große Finale für den Wal hier in Mecklenburg-Vorpommern live und in Farbe sozusagen miterlebt habe. Gestern war ich nochmal auf der Insel Pöhl. Da waren wir, also Mike, Oliver und ich, ja schon die ganze Zeit immer wieder vor Ort. Und gestern ist dann diese zweite Rettungsaktion in die finale Phase gegangen. Der Wal ist in diesen Lastkahn reingeschwommen und dann ist der Kahn selbst auch losgefahren. Und das war schon sehr aufregend gestern und da war auch noch mal viel los.
Hm. Ja, zur Erklärung, wir zeichnen heute am Mittwochmorgen auf und Stand jetzt ist der Wal auf dem Weg in die Nordsee. Wir drücken ihm die Daumen, ich habe schon gesagt eingangs. Wie groß ist denn jetzt bei euch beiden die Erleichterung, dass dieser Wahlwahnsinn, der hier wirklich stattgefunden hat die letzten Wochen, jetzt hoffentlich ein bisschen abebbt?
Ja. Also ich kann schon sagen, dass es auch ein bisschen Erleichterung ist. Ich habe natürlich den Tag gestern nicht vor Ort miterlebt, aber die ganzen Tage davor war ich ja auch bestimmt 10, 15 Tage da, hat man das gar nicht mehr auf dem Zettel gehabt, dass das irgendwann tatsächlich zu Ende gehen kann. Auch noch gut, bis jetzt zumindest, weil das sich so viel verzögert hat. Also ich habe das auch als sehr viel Warten wahrgenommen und da hat man gar nicht mehr so richtig geglaubt, dass dann nach Konzeptänderungen hin und her das irgendwie überhaupt noch klappt.
Ja, das ging mir tatsächlich ähnlich. Also man hat sich, also das ist ja normal, dass irgendwann so eine Art Normalität sich einstellt, einfach zwangsläufig. Wir haben das jetzt ja 4 Wochen lang mitgemacht. Der Wal war ja sogar schon Anfang März hier in Mecklenburg-Vorpommern gesichtet worden. Und das irgendwann entwickeln sich dann fast schon ja eine Art Routine und man hat das einfach, ja, man macht das einfach dann die 4 Wochen lang. Und jetzt ist es irgendwie so, okay, jetzt ist er weg und jetzt haben wir das nicht mehr. Jetzt kann wieder die normale Normalität Einzug halten. Das war schon speziell, war eine spezielle Zeit und jetzt können wir, glaube ich, mal durchatmen und das ist auch mal in Ordnung.
Ja, ich bitte an dieser Stelle auf jeden Fall die etwas mindere Qualität, möchte ich sagen, die etwas andere Qualität von Olli zu entschuldigen. Er ist nämlich uns heute per Telefon zugeschaltet, deswegen klingt es ein bisschen anders als wir beide, Franzi. Jetzt lasst uns mal zurückblicken. Ihr habt schon gesagt, auf wie alles tatsächlich angefangen hat. Ich kann mich noch erinnern, das war auch ein Mittwoch-Frühdienst, an dem der hier das erste Mal irgendwie auftauchte im Wismarer Hafenbecken. Da hatte ich Frühdienst, genau hier. Und es war alles dann irgendwie ganz spannend. Erstmal tauchte der auf, aber wie ging es dann weiter? Wie habt ihr das dann erlebt?
Also ich hatte an dem Tag tatsächlich auch hier Dienst im Funkhaus und habe das also auch mitbekommen. Das war erstmal völlig unwirklich, dass da jetzt ein Wal in diesem Wismarer Becken, also in dieser Bucht, aufgetaucht sein soll. Und dann haben wir erstmal geguckt, okay, was ist das überhaupt für ein Wal? Und dann ist er ja auch erstmal für eine Weile wieder abgetaucht sozusagen, war erstmal verschwunden und ist dann ja doch irgendwann auch wieder aufgetaucht, aber in der Lübecker Bucht. Und das hat sich dann ja alles so ein bisschen hingezogen und dann schreiben wir ja schon Ende März und dann ging alles Schlag auf Schlag und dann hat er sich eben vor der Insel Pöhl hingelegt.
Ja, ganz genau. Und da war er dann auch das mehrfach, also wiederholt gestrandet, immer auch an unterschiedlichen Stellen, ne?
Und das war auch ein bisschen komisch, fand ich. Also als er dann vor dem Hafen war, dann hat man ja auch immer wieder gesehen, da liegt er, man hat ihn gesehen von dieser Seebrücke aus, dann war er wieder weg und dann war das auch so ein bisschen, dass Leute dann, da war da sehr viel Zuschauer immer, auch getaut haben und ihn wiederentdeckt haben, als er dann noch rumgeschwommen ist, das habe ich auch gesehen, da hatte man kurz Hoffnung und dann ist er sich wieder festgeschwommen hatte, das war alles so. Naja, man hat das schon hautnah mitbekommen und hat auch gehofft und irgendwie wurde die Hoffnung immer so ein bisschen zerstört. Und was ich noch ganz präsent habe, das waren unglaublich viele vermeintliche Experten auf dieser Seebrücke. Den Franzi hast du bestimmt auch gesehen, so ein ganz großer Anwohner, der da plötzlich alles wusste. Der hat dann gesehen, wie der Wal vermeintlich Heringe gejagt hat. Er hat ihn als Erster natürlich gesehen und so. Also solche Experten, die auch jeden angequatscht haben und ihr vermeintliches Wissen präsentiert haben, habe ich da relativ viel getroffen. Fand ich schon ganz erstaunlich.
Ja, das ging mir auch so. Und mir ist ein Moment noch wirklich sehr, sehr stark in Erinnerung geblieben. Nämlich als ich das erste Mal auf dieser Seebrücke in Wendorf in Wismar stand und diesen Wal gesehen habe. Da habe ich gedacht, okay, in dem Moment wurde das für mich Realität. Vorher ist es natürlich, wenn man die Bilder sieht und so ein bisschen abstrakt. Aber in dem Moment wurde das Realität. Und ein zweiter Moment, an den ich mich erinnern kann, auch auf dieser Seebrücke war, als ich eine Tagesschau-Schalte hatte und um mich herum wahnsinnig viele Menschen standen. Und ich plötzlich nicht nur in die Kamera gesprochen habe, sondern zu ganz, ganz vielen Zuschauenden, die damit auf der Brücke standen.
Ja, das glaube ich. Wie viel kriegt man denn überhaupt mit oder hat man mitgekriegt, muss man jetzt sagen, da überhaupt so auf? Also ihr wart ja nicht direkt am Wal dran, sondern ja weiter weg. Wie viel hat man da mitbekommen?
Also auf Pöhl dann die letzten Tage war man schon relativ dicht dran. Am Anfang, den größten Teil der Zeit, war das ungefähr einen halben Kilometer entfernt, der Standort, wo die ganze Presse war, also wir auch. Da kann man aber mit modernen Objektiven auch schon viel machen. Da sieht man schon richtig was. Und das war ja auch, also Franzi, hast du ja auch so erlebt wahrscheinlich, die Informationsquelle schlechthin, weil diese Initiative hat ja wirklich viel bekannt gegeben. Und dann hat man viel beobachtet. Dann geschaut, was sehen wir da eigentlich, das versucht zu bestätigen, sich auch mit den Kollegen besprochen und so. Also das war, man war schon relativ dicht dran, aber es war immer noch so ein bisschen, ja, stimmt das, was wir da sehen? Interpretieren wir das richtig? Also so ging das mir ganz oft in dieser Zeit.
Ja, mir auch. Und auch so dieses, interpretieren wir das richtig auf der einen Seite, was bedeutet das denn eigentlich? Also ein ganz aktuelles Beispiel von gestern, da lag der Wal schon in diesem Lastkahn drin und hat immer wieder gebrummt. Also das war wie so ein tiefes Motorengeräusch, war aber eben der Wal und der hat es auch immer öfter gemacht. Also die Abstände zwischen dem Brummen wurden immer kürzer. Und da haben wir da auch gestanden und uns gefragt, was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Ist das ein gutes Zeichen? Ist das ein schlechtes Zeichen? Und das wissen wir einfach schlicht und ergreifend nicht. Wir hatten auch keine Tierärzte dort greifbar, die wir hätten darauf ansprechen können. Also das war schon eine große Herausforderung, da immer zu gucken, okay, welche Informationen sehen wir mit eigenen Augen? Was davon kriegen wir bestätigt? Was bedeutet das eigentlich alles? Da war dann oft auch die Antwort auf die Frage, ich weiß es schlicht nicht.
Nee, naja, genau. Und also wir haben diese Sache natürlich auch jeden Tag mit großem Interesse verfolgt. Die ist ja auch deutschlandweit auf großes Interesse gestoßen. Die hat viel Aufmerksamkeit bekommen. Und auch einmal zur Transparenz. Wenn wir hier vom Wal berichten, dann soll es natürlich auch journalistisch alles relevant sein. Deshalb bespricht sich ja unsere Redaktion auch jeden Tag aufs Neue. Was machen wir denn jetzt? Wie lang machen wir es? Warum machen wir es? Und was ist unabhängig auch von Klicks vertretbar und eben auch zu kritisieren gegebenenfalls? Da kommen wir gleich nochmal zu. Ist ein Live-Ticker angemessen, wenn eben tatsächlich auch manchmal nur wenig passiert? Und dazu haben wir uns hier in der Redaktion jeden Tag selbstkritisch beraten, von Tag zu Tag die Lage neu bewertet. Und jetzt, wo der Wal etwas weiter weg ist, haben unsere Kollegen vom NDR in Schleswig-Holstein erstmal übernommen. Und jetzt geht's weiter. Aber nochmal zurück, wir haben es ja eben schon gehört. Es ging mal in die Richtung, es wurde viel kritisiert. Und wie ihr auch eben schon gesagt habt, alle hatten irgendwie eine Meinung.
Voll.
Wie habt ihr das erlebt? Also auch so vor Ort, wie haben die, gab es Unterschiede zwischen den Einheimischen und den Touris und was habt ihr da so mitgenommen?
Also da gab es schon große Unterschiede. Ne? Die Einwohner von der Insel Pöhl, die waren natürlich auch sehr belastet. Das muss man einfach sagen. Diese Insel ist ja normalerweise ein Paradies der Ruhe. Da steht viel auch unter Naturschutz. Das heißt also, da kommen schon auch Touristen hin. Das ist die Insel gewöhnt, aber natürlich nicht in diesem Ausmaß. Die Menschen, die haben ja teilweise dort in ihren Autos übernachtet. Dann ist da ja auch keine Infrastruktur. Das heißt also, es gibt da jetzt nicht an jeder Ecke eine öffentliche Toilette, wo man hingehen kann. Die Menschen, die da hingekommen sind, die Schaulustigen, die Touristen, die haben da teilweise ja einfach vor den Grundstücken der Einwohner geparkt und dann da auch übernachtet und ausgeharrt. Da waren viele dabei, die da auch wirklich sehr, sehr lange waren. Ne? Also ich war ja mehrere Tage auch hintereinander da, genauso wie Olli ja auch. Und da hat man dann schon immer die gleichen Gesichter gesehen. Das war schon speziell. Und auch gestern, da sind dann nochmal Menschen vom Hafen in Kirchdorf an die Stelle gekommen, wo wir gestern standen, relativ dicht am Wal, um dann eben diese Aktion dort zu beobachten. Und da haben auch viele gesagt, ja, wir sind hier schon ganz oft auf der Insel gewesen, wir sind die ganze Zeit dabei, wir beobachten das die ganze Zeit, waren auch bei den Demonstrationen dabei. Also da waren schon viele mit sehr viel Engagement dabei und haben das dann auch oft zum Ausdruck gebracht.
Habe ich auch so wahrgenommen, weil wir haben ja auch immer berichtet und auch Leute interviewt, also auch Leute, die da einfach hingekommen sind. Und da hat man schon jeden Tag die gleichen Gesichter gesehen irgendwie. Das ging mir auf jeden Fall so. Und da habe ich mit einigen auch dann halt immer mal wieder gesprochen. Also da, dieses Interesse war wirklich, wirklich unglaublich groß von den Menschen. Einer hat mir auch erzählt, die sind 800 Kilometer aus dem Süden mit dem Auto hergefahren, weil sie es persönlich sehen wollten. Das war sehr, sehr auffällig und auch die Medien, das war nicht nur nationales Interesse. Ich habe da ein Team von New York Times gesehen, ein Fernsehteam aus Belgien, so. Das war teilweise schon, also ich weiß nicht, wie das dir ging, Franzi, aber ich fand es teilweise schon ein bisschen absurd, dieses ja, riesengroße Interesse da wahrzunehmen. Also das fand ich schon, es ist natürlich, wir alle haben mitgefiebert und so und auch das betrifft einen ja auch emotional, nimmt das also ein bisschen mit, wenn ein Tier leidet und eine Notsituation ist. Aber diese unglaubliche Aufmerksamkeit medial, die fand ich teilweise ein bisschen absurd.
Ja, das ging mir auch so. Ich habe dann zum Beispiel auch noch ein Team vom ORF gesehen, also vom österreichischen Fernsehen. Das war schon Wahnsinn. Auch CNN hat zwischendurch mal berichtet. Die waren zwar nicht vor Ort, glaube ich, aber sie haben trotzdem berichtet. Das hat ja Wellen geschlagen ohne Ende. Und man selbst steht dann da auf der Insel Pöhl, auf dieser kleinen, schönen, beschaulichen Insel und fragt sich, okay, wie konnte das diese wahnsinnig großen Kreise ziehen? Und ich finde das Wort absurd, das trifft es ganz gut. Klar, ne, hat Olli ja auch gerade gesagt, man fiebert mit, aber das war schon echt Wahnsinn, was da an Berichterstattung und an Interesse, ja, das war wie eine Welle, die über diese Insel und über dieses ganze Thema geschwappt ist.
Und wie habt ihr so die Stimmung vor Ort wahrgenommen? Weil das ist ja auch so ein großer Faktor, das schwankte ja auch sehr, also zwischen total euphorisch, wir sind dafür, wir möchten, dass der gerettet wird und eben gar nicht, eben dagegen. Wie habt ihr das wahrgenommen?
Ja, genau so, ne? Also das war wahnsinnig unterschiedlich. Also gestern zum Beispiel, das fand ich auch enorm eindrucksvoll, als der Wal in diesen Kahn reingeschwommen ist, waren um mich herum ja keine Schaulustigen, weil ich an einem abgesperrten Platz stand. Und man konnte trotzdem wahnsinnig lauten Jubel hören, weil die Helfer auf dieser, ich habe es Arbeitsinsel genannt, laut gejubelt haben. Im Hafen haben die Leute tatsächlich sogar geweint vor Freude. Wir haben es aber auch im Gegenteil erlebt, ne? Dass also doch die Proteste auch laut waren. Das kam immer auf die Situation beim Wal an. Ne? Wenn etwas passiert ist, was die Leute gut fanden, logischerweise haben sie das zum Ausdruck gebracht, ne? Als Till Backhaus, der Umweltminister Mecklenburg-Vorpommerns, gesagt hat, okay, wir versuchen das mit der Rettung, da sind sie ihm also in die Arme gefallen. Und wenn das eben nicht so lief, dann gab es auch deutliche Kritik. Ich glaube, Olli, du hast das auch so wahrgenommen, oder?
Ja, ganz ähnlich. Ich hatte das so ein bisschen, wir hatten ja schon die Frage, die Pöhler, also die Insulaner, die das wahrgenommen haben, das war ein bisschen kritischer vielleicht, weil das da auch nicht so ganz problemlos ging oft mit den Aktivisten. Und die habe ich auch ganz unterschiedlich wahrgenommen, was Franzi auch meinte. Also ab und zu waren die euphorisiert. Und dann war an einem Tag einfach so eine Unruhe drin, dass die auch, dann haben die richtig gemerkt, wie sich dann Gerüchte unter denen so verbreiten. Die meinen dann irgendwas gesehen zu haben. Da schwimmen doch Leute und wollen alles verhindern. Habe ich dann von vielen gehört. Hatte mit der Realität nichts zu tun. Ich habe niemanden da irgendwie hinschwimmen sehen. Aber sowas war richtig zu spüren und mitzuerleben, wie sich auch Gerüchte dann in so einer Lage verbreiten. wenn alle so einem Thema irgendwie so zusprechen, dann wird das ganz aktiv, auch was solche Gerüchte angeht. Das habe ich richtig wahrgenommen, ja.
Und es war auch tatsächlich gar nicht so leicht, das auch immer alles voneinander zu unterscheiden, ne? Also was ist jetzt tatsächlich nur ein Gerücht? Was können wir auch selbst widerlegen, weil wir etwas anderes mit eigenen Augen gesehen haben? Wo sind wir auch darauf angewiesen gewesen, dass wir diese Informationen bestätigt bekommen oder eben auch nicht bestätigt bekommen? Also das ist tatsächlich auch gar nicht so leicht für uns, weil wir natürlich, wenn wir dort vor Ort sind, auch darauf angewiesen sind, dass wir Informationen von der Rettungsinitiative, vom Umweltministerium bekommen und eben auch Umfragen ja unter diesen Aktivisten und Schaulustigen durchführen und auch dazu gucken, okay, was ist denn jetzt wirklich so und was ist vielleicht nur ein Gerücht, was stimmt nicht. Das ist dann schon eine Herausforderung gewesen.
Ja, ich habe auch immer den Eindruck gehabt, dass es ja eben sehr getrennt war so voneinander. Habt ihr denn einen guten Kommunikationsfluss nachher mit denen noch hinbekommen, also mit den Verantwortlichen, die nachher an der Aktion auch beteiligt waren? Oder wie funktionierte da die Kommunikation?
Also da, ich kann dazu nur sagen, dass es eigentlich nicht der Fall war. Das war ein Dauerkritikpunkt, die mangelnde Kommunikation. Und da geht es ja nicht darum, dass wir als Journalisten dann uns im Stich gelassen fühlen, sondern wir sind ja stellvertretend für alle, die interessiert sind an dem Thema, alle Zuschauer, Zuhörer. Das fand die ganze, auch die ganzen Kollegen fanden das sehr, sehr schwierig. Am Ende wurde dann gesagt, wir machen das besser. Ich fand es dann aber auch noch nicht so richtig klar und deutlich, aber vielleicht hat sich das ganz zum Ende hin ja nochmal geändert.
Naja, also ich muss sagen, ich bestätige deinen Eindruck total und es hat sich jetzt auch zum Ende hin nicht wirklich stark verbessert. Klar, als der Wal dann in dem Lastkahn drin war, haben sie natürlich den Erfolg vermeldet und haben sich dann auch vor die Presse gestellt und dann hat auch DLRG und auch alle anderen beteiligten Menschen, die da was zu sagen hatten, haben dann auch gesprochen, aber das war eben erst, als der Wal schon in dem Kahn drin war und sie eben von ihrer Freude und ihrem Erfolg berichten konnten. Davor, als es darum ging, wann geht was los, was passiert wann, all die offenen Fragen, die ja nicht nur wir Journalisten haben, sondern ja auch alle anderen. Und ehrlich gesagt, das hat Olli ja auch gerade schon angedeutet, wir Journalisten, wir haben diese Fragen ja, um das dann an die Menschen, an die Zuschauenden, an die User weiterzugeben. Also wir wollen ja einfach unsere Arbeit machen, genauso wie die Rettungsinitiative, die Helfer, alle, die daran beteiligt waren, so wollten auch wir eben unsere Arbeit bestmöglich machen. Und da sind wir eben darauf angewiesen, dass wir Informationen bekommen. Und das hat tatsächlich nur schwierig geklappt. Der Umweltminister Till Backhaus, der hat sich relativ häufig vor die Presse gestellt. Aber die Rettungsinitiative selbst, das war sehr schleppend, gerade vor Ort. Wenn man die Leute angesprochen hat, die dort, also die Helfer, die Menschen, die dort gearbeitet haben, dann hat man doch relativ deutlich zu verstehen bekommen, wir reden nicht, wir erzählen nichts, warten Sie aufs offizielle Statement. Und das hat dann in Teilen sehr lang auf sich warten lassen.
Mhm. Das sind dann auch die gleichen Leute gewesen, die dann doch was gesagt haben, wie dieser Fred Babbel zum Beispiel, der auch beteiligt war. Der hat häufiger sich offen gezeigt gegenüber den Medien, aber dann wurde auch, ich habe einmal an einem Tag, hat die ganzen Kollegen auch 7 Stunden auf eine angekündigte PK gewartet, also Pressekonferenz, ein Statement, was dann abends um 8 kam. Also das zeigt vielleicht schon ein bisschen, wir haben ja seit mittags irgendwie um 13 Uhr da gewartet. Das zeigt schon ein bisschen den Umgang mit den Medien vielleicht.
Na, jetzt waren die, ich möchte Ihnen unterstellen, dass Sie vielleicht auch überfordert waren mit der Situation, weil sowas hat man nicht alle Tage. Kann das an sowas gelegen haben?
Ja, am Anfang sicherlich, aber irgendwann entwickelt man sich ja auch weiter. Also für uns war das ja auch eine Lagesituation, in der wir handeln mussten, in der wir vielleicht auch Kapazitäten zum Beispiel hochfahren mussten. Das ist ja auch für uns nichts, was jetzt jeden Tag passiert. Klar hat man als großes Medienhaus damit sicherlich Erfahrungen, aber auch da entwickelt man sich ja weiter. Und das, finde ich, kann man von so einer Rettungsinitiative, von so einem Projekt auch erwarten. Und wenn ich nach 3 Tagen merke, okay, meine Presseanfragen kriege ich nicht beantwortet, ich bin nicht in der Lage, dem Herr zu werden, weil es zu viel ist oder weil ich da vielleicht nicht die richtige Person habe. Das ist ja auch gar nicht schlimm, aber dann kann ich ja nachjustieren. Mhm. Und das ist halt nicht passiert. Wir reden ja jetzt hier nicht darüber, dass das an einem Tag war, sondern es ist ja über mehrere Tage hinweg so gewesen. Und ich finde, dann kann man schon irgendwann was anpassen.
Mhm. Jetzt ist ja meine große Frage auch gewesen, wie viele Menschen waren denn da jetzt eigentlich an der Rettung beteiligt? Konntet ihr das überhaupt überblicken? Weil es wurden irgendwie immer mehr, dann wurden welche ausgetauscht. Ich habe gestern dann nur die Bilder gesehen und im Wasser wahrgenommen, dass da, ich glaube, ich habe so durchgezählt, 6 bis 10. Und aber auf diesem Lastkran standen dann aber noch mal welche. Also ich konnte es überhaupt nicht überblicken.
Das ist auch schwer. Da wurde auch nicht viel zu gesagt. Ich erinnere mich an eine Äußerung von Till Backhaus, der meinte, die hätten 39 Personen gemeldet bekommen, die daran beteiligt waren. Das ist die einzige Zahl, die wirklich ganz konkret genannt wurde, die natürlich nicht alle gleichzeitig wahrscheinlich am Wahl dann waren, sondern ja auch so eine Art Schichtbetrieb gemacht haben, muss ja auch die persönliche Belastung von den Helfern dann sehen, die wahrscheinlich wirklich nicht ohne ist, also für die körperliche Anstrengung einfach. Das ist die einzige Zahl, die ich ganz konkret gehört habe. Vielleicht hat Franzi noch andere Informationen.
Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe auch keine konkrete Zahl gehört. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass da gestern, als der Wal dann in diesem Lastkahn drin war und sie den Kahn dann eben auch, ja, ich würde mal sagen, seefertig gemacht haben, da waren dann schon eine Menge Leute beteiligt. Ne? Da waren, also ich habe alleine auf der Seite, die ich vom Kahn sehen konnte, 6 Boote gesehen. Auf dem Kahn selbst waren Menschen, die das Ganze vorbereitet haben. Also das waren schon eine Menge Leute, die allein gestern daran beteiligt waren. Und dann gab es ja auch noch welche, die im Hafen waren. Also das war schon eine Menge, aber eine konkrete Zahl haben wir nicht. Und das ist eigentlich schade, weil das ist ja keine Information, mit der wir irgendwas Böses machen würden. Also machen wir ja mit Informationen sowieso nicht. Insofern ist das ja etwas, das würde einfach Transparenz schaffen und das ist ja eigentlich nichts Schlechtes.
Ja, vor allem auch so im Hinblick auf die Zukunft. Ich würde mal mit euch gerne einen Blick vorauswerfen, was wir vielleicht aus dieser Situation lernen können. Es kann ja immer wieder passieren, dass ein verirrter Buckelwal bei uns strandet. Und wie geht man da in Zukunft mit um? Weiß man dann schon, keine Ahnung, ich brauche wieder 40 Leute und dann geht es los? Oder ja, was glaubt ihr, was sind die Lehren für die Zukunft? Wie geht es da weiter?
Also bessere Koordination der Länder hat ja Backhaus schon angekündigt, dass man sich dann nicht erst orientieren muss, sondern gleich schon das Personal hat, was man dafür abstellt. Das wird sicherlich auch sein. Das ist ja immer beim ersten Mal ein bisschen hakelig vielleicht. Ich glaube, dass solche Sachen, wie die passiert sind, dass am 1. April angekündigt wurde, wir lassen ihn sozusagen sterben, der Natur ihren Lauf und dann 2 Wochen später ein neues Konzept plötzlich alles wieder über den Haufen wirft. Dieser Ablauf der Dinge wird, glaube ich, so nicht mehr passieren.
Ja, also das Ganze kann ja schon ein Stück weit als Blaupause dienen. Ich glaube, was ganz wichtig sein wird, ist, dass weiterhin Gespräche stattfinden zwischen Wissenschaftlern, Experten, Menschen, die helfen wollen, den Ministerien. Ich glaube, das ist etwas, das kann man vielleicht für unser gesamtgesellschaftliches Leben sagen. Miteinander im Gespräch bleiben ist ganz wichtig und unterschiedliche Meinungen akzeptieren und trotzdem irgendwie versuchen, auf einen Nenner zu kommen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch in zukünftigen Situationen wie jetzt mit diesem Wal. Und was Till Backhaus ja auch angekündigt hat und was, glaube ich, auch ganz wichtig sein wird, ist, dass der Schutz der Meere nochmal in den Fokus rückt, damit eben das, was jetzt hier mit dem Wal passiert ist, dass es gar nicht erst dazu kommt, dass man vielleicht da nochmal den Fokus auch hinlegt. Ne? Also wenn er gestrandet ist, ist es das eine, aber vielleicht kann man ja auch verhindern, dass diese Wale gar nicht erst in diese Situationen geraten. Mhm. Dafür muss man natürlich erstmal gucken, okay, wo lag die Ursache genau? Auch das ist ja etwas, was immer noch nicht so richtig klar ist. Ne? Er hatte wohl ein Netz im Maul, wo kommt dieses Netz her? Warum ist er vielleicht auch so oft gestrandet, was hat das für Auswirkungen auf ihn gehabt? Letztendlich weiß man ja bis heute nicht, wie es in dem Wal aussieht. Also hat er vielleicht innere Verletzungen gehabt? Ist er vielleicht anderweitig noch erkrankt? Und sich mit diesen Dingen nochmal zu beschäftigen und dann auch zu hinterfragen, was man vielleicht präventiv machen kann, um diese ganze Sache zu verhindern. Ich glaube, das wird ganz wichtig sein. Und das ist ja auch etwas, was die Expertinnen und Experten immer wieder gesagt haben.
Was natürlich jetzt aber schwierig wird, das aufzuarbeiten, denn der Wal ist ja jetzt, also mit Glück hoffentlich, in der Nordsee.
Na, noch ist er auf dem Weg dahin, ne?
Ja, aber...
aber irgendwann wird er dann, so ist ja zumindest der Plan, ne? Also, dass sie ihn dann freilassen. Und auch da weiß man ja nicht, überlebt er das?
Ja, das habe ich mich auch gefragt.
Diese
ja.
Auswilderung, ne? Also er kommt dann jetzt in die Nordsee, vielleicht sogar bis in den Atlantik, das wussten sie ja noch nicht genau. Da hat er auf jeden Fall tieferes Wasser, er hat auf jeden Fall den höheren Salzgehalt, was ja ganz wichtig für ihn, für seinen Stoffwechsel, vor allem aber für seine Haut ist. Das heißt, er hat bessere Voraussetzungen. Aber keiner weiß, was diese 4 Wochen vor der Insel Pöhl oder sagen wir mal diese fast 2 Monate verirrt sein mit ihm gemacht haben. Ne? Also diese Tiere, Buckelwale, sind ja ganz hochintelligente, ganz empfindliche Tiere. Das ist zumindest das, was ich aus diesen letzten Wochen so mitgenommen habe, dass es ganz sensible, intelligente Tiere sind und keiner weiß, was diese ganze Situation, der war ja auch viel Lärm ausgesetzt und die sind ja lärmempfindlich, diese Tiere. Was das mit ihm gemacht hat, das weiß keiner und so ein bisschen ist es dann, man entlässt ihn und überlässt ihm seinem eigenen Schicksal.
Ja, so einen Eindruck hatte ich auch. Ich habe mich noch gefragt, aber das weiß halt auch keiner jetzt zu beantworten, wenn Menschen lange im Krankenhaus gelegen haben, ist es schwierig, wieder gehen zu können? Wie ist das bei einem Wal? Also der muss ja jetzt theoretisch auch erstmal wieder ins Schwimmen kommen. Reicht das schon, dass er da im Lastwagen, in dem Lastkran schwimmt?
Tja, so genau weiß man es nicht, ne? Also was ich tatsächlich gestern noch beobachten konnte und was ich auch von den Kollegen gehört habe, die quasi die Frühschicht gestern gemacht haben, wenn man so will, dass er mit seiner Schwanzflosse schon auch nochmal ordentlich ausgeschlagen hat sozusagen. Also er hat sich schon bewegt und er ist ja auch jetzt muss ich rechnen, ich glaube am 20. April war das, genau, ist er ja auch losgeschwommen. Mhm. Aber ja, es ist natürlich, wie du sagst, der Vergleich mit einem Patienten, der lange im Krankenhaus gelegen hat, die Muskeln bilden sich zurück. Na, er ist auch, ich weiß jetzt auch nicht, wie gut seine Nahrungssituation ist. Ne? Also die können ja Monate ohne Nahrung überleben, aber irgendwann ist halt auch Schluss.
Das wird, glaube ich, eher das Problem sein. Also dass er schwimmen, dass er geschwächt ist, aber das wird sich dann im Zweifel auch wieder regeln. Aber man weiß nicht, welche Verletzungen er hat. Vor allen Dingen weiß man nicht, wie das mit dem Netz im Maul aussieht, ob er überhaupt fressen kann. Das hat man ja die ganze Zeit nicht rausfinden können. Ja, also so bei aller Euphorie, die ich auch teile, bleibt trotzdem so ein Fragezeichen bei mir so ein bisschen, was die Zukunft des Wals angeht.
Ja, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Auf der einen Seite denkt man so, okay, wow, das hat jetzt tatsächlich geklappt und der ist jetzt tatsächlich auf dem Weg irgendwie in die Freiheit. Und auf der anderen Seite steht aber auch die Frage, was passiert denn mit ihm in der Freiheit? Und ich finde, über alledem steht auch die Frage, war das richtig, was wir da gemacht haben? War das vielleicht ein viel zu großer Eingriff in die Natur? Wie viel dürfen wir als Menschen überhaupt in die Natur eingreifen? Was ist richtig und was ist falsch? Ich finde, das ist eine wahnsinnig schwierige Frage.
Ich teile das komplett, Franziska. Also ich weiß genau, was du meinst. Mir ging es tatsächlich genauso. Ich habe da auch drüber nachgedacht. Ich bin gestern zumindest zu der Zwischenerkenntnis gekommen, dass ich es vor allem beeindruckend fand, dass die Menschen, ich glaube alle, egal ob Kritiker oder Befürworter, die hatten eigentlich alle nur das Wohl vom Wal im Kopf und wollten dem helfen. Und das finde ich schon mal ganz besonders. So eine Situation, in einer Situation, wo es auch bei uns ja gerade an vielen Ecken knarzt, da für so ein Tier da zu sein, das fand ich jetzt erstmal das Positive an der Situation. Und wie es ihm jetzt am Ende geht, da drücken wir ihm alle die Daumen.
Ja.
Voll.
Gut. Vielen, vielen lieben Dank an Franziska Hähnlein und Mike Oliver Voigt aus unserem Mecklenburg-Studio Schwerin.
Ja, sehr gerne.
Ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank auch.
Ja, wir haben viel gehört und wenn ihr euch dazu jetzt gerne noch die Bilder anschauen möchtet, unsere Kollegin Dörte Rochow, die hat eine NDR-Nord-Reportage von den ersten Wochen des Wals hier in der Ostsee gemacht. Und diese wirklich spannende Dokumentation, die findet ihr in der ARD-Mediathek und natürlich auch in unseren heutigen Shownotes. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. 11 km. Der Tagesschau-Podcast taucht montags bis freitags mit euch ab in ein Thema in aller Tiefe und in der neuesten Folge tatsächlich ebenfalls zum gestrandeten Wal vor Pöhl. Denn auch NDR-Reporter Marek Walde war wochenlang vor Ort mit dabei und er ist bei 11 km zu Gast. Und er erzählt dort vor allem, wie der Wal zum Spielball der Politik, der Medien und von Aktivisten wurde. Und es geht darum, warum wir als Gesellschaft gerade so stark auf diesen gestrandeten Buckelwal reagieren. Die Folge, die verlinke ich euch natürlich auch in unseren heutigen Shownotes. Hört doch gerne da mal rein. Die Redaktion der heutigen Folge, die hatten Pauline Rabe und Roman Schmelter. Mein Name ist Mirja Freie. Bis ganz bald.
NDR MV Podcast. MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt abonnieren in der ARD Sounds App und überall, wo es sonst Podcasts gibt.